Mal so gesamthaft zu dem Kapitel. Warum ist dieses Kapitel heute sehr aktuell? Vielleicht ist das nicht so aufgefallen beim ersten Durchlesen. Aber eigentlich ist das Kapitel hochaktuell. Was ist das Thema? Wie könnte man das zusammenfassen?
Umkehr,
ja. Aber es ist sicher nicht der Hauptpunkt des Kapitels. Ist ganz wesentlich. Aber das eigentliche Hauptthema des Kapitels ist...
Die persönliche Verantwortung.
Ja. Die persönliche Verantwortung. Und warum ist das Thema nun aktuell heute? Hättest du auch gerade noch eine Antwort dazu?
Ja, ich meine, das ist ganz konkret, was hier geschildert wird. Das treffen wir ja heute jederzeit an. Man sagt ja manchmal, wenn einer gläubig wird und wieder abfällt vom Weg, oder umgekehrt, eben wie es hier geschildert wird, dann ist immer die große Frage, ja, was stimmt jetzt?
Also im Blick auf die Frage des Heils, willst du darauf an?
Zum Beispiel Saulus.
Ja.
Nicht Saulus, Saul.
Ja.
Der hat gut begonnen und schlecht aufgehört.
Genau.
Und es gibt andere, die haben schlecht begonnen und gut aufgehört. Wie ist das jetzt?
Ja, also dieses Thema wird hier deutlich angegangen. Aber der Hauptpunkt ist ja eine Redeweise damals in Israel. Und zwar Vers 2. Allgemein hat man damals in Israel so gesagt, diesen Spruch, die Väter essen Herlinge, das sind also ungenießbare Trauben, und die Zähne der Söhne werden stumpf. Also, da machen die Vorfahren, machen irgendwelche schlimmen Dinge, aber werden dafür bezahlt, das sind nicht sie, sondern ihre Nachkommen. Das heißt also, nicht die Generation, der es dann schlecht geht, die ist schuld, sondern es waren immer die anderen. Und das ist doch eine Thematik, die heute so wichtig ist, weil gerade durch die moderne Psychologie ist ja das Denken populär geworden, besonders durch Sigmund Freud. Die persönliche Schuld wird verdrängt auf alle möglichen anderen Faktoren. Oder auf den Punkt gebracht, Hansli ist schon recht, nur die Umwelt, die ist schlecht. Aber wir sehen, das ist eigentlich gar nicht so ein modernes Denken, das findet man vor 2600 Jahren auch schon in Israel. Also immer die anderen sind schuld. Und das Kapitel betont, nein, vor Gott ist der Mensch selber persönlich verantwortlich für das, was er tut. Und er hat es zu tun mit den Konsequenzen seines persönlichen Lebens. Das wird hier so in den Vordergrund gestellt. Aber wir könnten natürlich uns fragen, warum ist überhaupt dieses Denken in Israel aufgekommen? Wie hätten die das damals irgendwie biblisch fromm so bemänteln können, diese Idee? Welche Bibelstelle falsch ausgelegt bringt einem dann auf diesen Gedanken?
Zum Beispiel, ich werde die Ungerechtigkeit der Väter heimsuchen im vierten Geschlecht.
Jawohl, schlagen wir das mal auf. Das ist im Dekalog, in den 10 Geboten, festgehalten. 2. Mose 20. Ja. Wer liest? Gleich mal Manfred.
Du sollst dich nicht vor ihnen niederbeugen und ihnen nicht dienen.
Also das sind die falschen, die Götterbilder, die nach dem 2. Gebot verboten sind.
Denn ich, Jehova, dein Gott, bin ein eifernder Gott, der die Ungerechtigkeit der Väter heimsucht an den Kindern, am 3. und am 4. Gliede derer, die mich hassen. Und der Güte erweist auf Tausende hin an denen, die mich lieben und meine Gebote beobachten.
Ja, also da haben wir Gottes Rache bis ins dritte und vierte Glied. Dann könnte man natürlich oberflächlich auf die Idee kommen, aha, die Vorfahren verschulden sich und die Nachkommen, die müssen das dann, die müssen die Suppe auslöffeln. Nun heißt es hier, dass automatisch Gott heimsucht an den nächsten Generationen. Wenn wir das genau lesen, was steht wirklich da?
Also die mich hassen.
Ja, nicht irgendwelche, sondern die genau in der Rebellion und im Hass gegen Gott leben, die können dann Konsequenzen der Vorfahren zu spüren bekommen, aber nicht, weil sie sich eigentlich vom Bösen abgewandt haben und nichts damit zu tun gehabt haben, sondern ausdrücklich die, die Gott hassen. Und im Blick auf die, die Gott lieben, heißt es, dass Gott Güte erweist über tausende Generationen hin. Muss man auch mal das Verhältnis beachten. 3 bis 4 Generationen im negativen Fall und tausende von Generationen im positiven Fall. Aber eben, es kommt immer darauf an, wie die betreffende Generation ist. Derer, die mich hassen, derer, die mich lieben. Also ist jede Generation immer für sich verantwortlich. Und dann müssten wir noch 5. Mose Mose 24 aufschlagen. Also den gleichen 5 Büchern Mose, vom gleichen Autor geschrieben. Vers 16. 24, 16. Liest jemand?
Die Väter sollen nicht für die Kinder, noch die Kinder für die Väter sterben, sondern ein jeder soll für seine Sünde sterben.
Ja, das ist doch genau das Prinzip, was in Hesekiel 18 vorgestellt wird. Der einzelne Mensch ist verantwortlich für das, was er tut. Und Gott zieht ihn persönlich zur Rechenschaft. Also hier in Hesekiel 18,4 ist es dann so formuliert, die Seele, welche sündigt, die soll sterben.
Ich habe eine Frage, wann kann ich sagen, dass ich zum Beispiel Gott hasse? Gibt es da neutestamentlich eine Stelle? Ich dachte eigentlich an Johannes 15. Da sagte Herr Jesus in Vers 22, wenn ich nicht gekommen wäre und hätte es ihnen gesagt, so hätten sie keine Sünde. Nun aber können sie nichts vorwenden, ihre Sünde zu entschuldigen. Wer mich hasset, der hasset auch meinen Vater. Hätte ich nicht die Werke getan unter ihnen, die kein anderer getan hat, so hätten sie keine Sünde. Nun aber haben sie es gesehen und hassen doch beide, mich und meinen Vater. Und so muss die Schrift, so muss erfüllt werden der Spruch in ihrem Gesetz. Psalm 69 ist an der Stelle angegeben, sie hassen mich ohne Ursache.
Jawohl.
Ist damit dieser Hass gemeint?
Ja, unbedingt. Und ganz allgemein, so geht es jetzt spezifisch um die, die den Messias abgelehnt haben, als er da bei ihnen war. Aber im Römerbrief sehen wir, dass die Rebellion gegen Gott ist ein Kennzeichen der verdorbenen Natur des Menschen schlechthin. Römer 1, Vers 28.
Und wie sie es nicht für gut fanden, Gott in der Erkenntnis festzuhalten, hat Gott sie dahingegeben, in einen verworfenen Sinn, zu tun, was sich nicht ziemt. Erfüllt von aller Ungerechtigkeit, Bosheit, Habsucht, Schlechtigkeit, voll von Neid, Mord, Streit, List und Lücke, Ohrenbläser, Verleumder, Gotteshasser.
Ja, da haben wir es wieder. Gotteshasser, weiter.
Gewalttäter, Hochmütige, Prahler, Erfinder böser Dinge, den Eltern ungehorsam. Unverständige, Treulose, ohne natürliche Liebe, Unbarmherzige, obwohl sie Gottes Rechtsforderung erkennen, dass die, die so etwas tun, des Todes würdig sind, üben sie es nicht allein aus, sondern haben auch Wohlgefallen an denen, die es tun.
Jawohl. Also hier wird das Heidentum im Allgemeinen beschrieben, aber es beschreibt letztlich die verdorbene Natur des Menschen überhaupt. Dann noch Römer 3, Vers 18. Es ist keine Furcht Gottes vor ihren Augen. Also diese Ablehnung Gottes äußert sich auch in dem Fehlen von Gottesfurcht. Und ich meine, in unserer heutigen Gesellschaft, wo findet man Gottesfurcht? Achtung vor der Größe und Majestät Gottes spielt überhaupt keine Rolle mehr. Gott ist aus unserer Gesellschaft verdrängt. Das merkt man zum Beispiel bei einer Talkshow am Fernsehen. Da wird irgendein Thema behandelt, sagen wir Abtreibung. Dann holt man eine Psychologin, einen Arzt und eine Politikerin und dann noch einen Pfarrer. Aber nicht etwa, weil man erwartet, dass der Pfarrer hier irgendwelche allgemeingültige Gründe einbringen könnte, die Sicht Gottes, sondern weil es einfach lustig ist, noch einen Pfarrer dabei zu haben in der ganzen Diskussion. Aber es ist nicht so, dass die Gesellschaft heute erwartet, dass von der Seite her eine Antwort kommen würde. Eine verbindliche Antwort. Es ist keine Furcht Gottes in ihren Augen. Also, das Prinzip haben wir jetzt gesehen, Hesekiel 18, der Mensch ist persönlich für seine Taten vor Gott verantwortlich. Das, was unsere Gesellschaft gerade von sich weisen will. Man will die Schuld abschieben auf das Umfeld, eben die Eltern, auf die Gesellschaft sonst rundherum und so weiter, aber nicht der einzelne Mensch soll quasi der Schuldige sein. Nun haben wir aber noch ein Problem. Wenn es hier heißt, die Seele, welche sündigt, die soll sterben, lehrt hier die Bibel die Sterblichkeit der Seele. Anders gesagt, ist also die Lehre der Unsterblichkeit der menschlichen Seele unbiblisch.
Wird ja oft von der Seele einfach aus dem menschlichen Leben gesprochen.
Ja.
Also da scheint eher der leibliche Tod gemeint zu sein.
Es geht ja um Sterben.
Ja.
Es geht ja um den Tod im ganzen Kapitel immer wieder. Der sündigt, der soll sterben. Und im Propheten Hesekiel haben wir jetzt gesehen, all diesen Kapiteln bisher geht es ja um den Untergang Jerusalems und das Gericht durch die Babylonier an Jerusalem, wo viele Menschen dann sterben mussten. Es geht also überhaupt nicht um die Frage des ewigen Heils, des ewigen Verlorengehens, sondern es geht um ein zeitliches, oder sagen wir irdisches Gericht, darum der leibliche Tod. Also wie du sagst, das Wort Nefesh auf Hebräisch, Seele, hat viele Bedeutungen. Es kann bedeuten einfach Leben. Es kann aber auch bedeuten eine Person. Im älteren Deutsch sprach man noch von einem 3000 Seelendorf zum Beispiel. Da meint ja niemand, dass da 3000 Seelen herumschwirren, sondern Seele meint hier 3000 Personen. Die bestehen aus Geist, Seele und Körper. Also, Seele kann auch bedeuten, Lebenshauch. Es kann sogar bedeuten, Nefesh kann bedeuten Hals. Das gleiche Wort. Zum Beispiel bei Josef in Psalm 100. Ich kann das schnell zeigen. Nur um deutlich zu machen, wie weit eine Spanne sein kann von einem einzelnen Wort. Psalm 105. Vers 18. Josef im Gefängnis in Ägypten. Liest das jemand vor? Wer liest?
Sie zwangen seine Füße in den Stock, sein Leib musste in Eisen liegen.
Also man presse seine Füße in den Stock. Jetzt habe ich nicht verstanden, die zweite Verszeile.
Sein Leib muss
in Eisen liegen. Sein Leib? Eigentümlich. Also hier haben wir das Wort Nefesh. Also sein Nefesh kam in das Eisen. Ja, was heißt jetzt das? Sollen wir das übersetzen mit seine Seele kam ins Eisen und seine Füße in den Stock? Ja.
Sein Hals.
Das Halseisen. Weil Nefesh kommt von dem hebräischen Wort Nafash. Nafash, man hört es fast, ja? Das Hauchen. Er drückt sogar wortmalerisch das Hauchen aus. Und darum, als nächste Bedeutung, ist es dann Nefesh, der Hauchkanal, also der Atemkanal. Und weil das Atmen eben der Inbegriff des Lebens ist, wenn jemand 3 Minuten lang nicht mehr atmet, dann ist das Leben weg, normalerweise. Also ist das der Inbegriff der Atem gewissermaßen für das Leben. Und darum, die nächste Bedeutung, Seele. Also hier, die Seele, welche sündigt, die soll sterben. Das heißt, die Person, die sündigt, die muss sterben. Aber wo sehen wir in der Bibel, dass die Seele, jetzt im Gegensatz zum Körper, dass die nach dem Tod weiter existiert?
In Lukas Evangelium, Kapitel 16.
Ja. Dort haben wir die Geschichte von dem reichen Mann und dem armen Lazarus, die beide sterben und auch nachher noch ein Bewusstsein haben im Totenreich. Aber dort haben wir nicht ausdrücklich das Wort Seele.
Offenbarung, die Seelen im Altar.
Ja, schlagen wir auf. Offenbarung, wie viel? Sechs, jawohl, ich höre es. Offenbarung 6, Vers 9. Liest du, Peter?
Und als er das fünfte Siegel öffnete, sah ich unter dem Altar die Seelen derer, welche geschlachtet worden waren, um des Wortes Gottes willen und um des Zeugnisses willen, das sie hatten. Und sie riefen mit lauter Stimme und sprachen, bis wann, o Herrscher, der du heilig und wahrhaftig bist, richtest du und rächst du nicht unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen?
Ja, und so weiter. Also Johannes ist im Himmel, ab Kapitel 4. Und im Himmel sieht er Seelen von Märtyrern. Und diese Seelen können sogar sprechen. Also das volle Bewusstsein ist da.
Wie gut. Wäre die Stelle Prediger 12, Vers 7? Hat das einen Zusammenhang?
Jawohl, dort haben wir aber nicht das Wort Seele, sondern ja, aber das zur Vervollständigung. Liest du das gerade vor? Prediger 12.
Und der Staub kehrt zur Erde zurück, so wie er gewesen, und der Geist kehrt zu Gott zurück, der ihn gegeben hat.
Jawohl. Also jetzt haben wir den Begriff Seele gefunden in der Offenbarung 6 und hier den Begriff des Geistes des Menschen, der auch nach dem Tod weiter existiert. Er geht zurück zu Gott, während der Körper verwest.
Ja, und bei der Stelle, die der Herr sagt, ist da auch von der Seele die Rede, fürchtet euch nicht um euren Leib, sondern fürchtet den, der Macht hat, nach dem Tode, was jetzt in die Hölle zu werfen. Ich kann den Namen lesen, weiß nicht, wo es
ja,
steht.
Ja, das ist Matthäus 10, Vers 28. Ja, dort haben wir den wichtigen Begriff, dass die Seele nicht getötet werden kann. Sehr gut, die Stelle. Liest du gerade?
Und fürchtet, Matthäus 10, Vers 28, und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht zu töten vermögen. Fürchtet aber vielmehr den, der sowohl Seele als Leib zu verderben mag in der Hölle.
Ja. Also hier wird wieder deutlich, der Leib nur kann getötet werden, die Seele kann nicht getötet werden. Aber Seele im Sinn von eine Person, so kann man sagen, die Seele, welche sündigt, die soll sterben. Also es ist ganz wichtig, dass uns klar ist, die Sprache ist so aufgebaut, dass ein einzelnes Wort mehrere Bedeutungen haben kann. Und die Einzelbedeutung wird erst klar durch den Textzusammenhang. Ich meine, wenn wir eine Fremdsprache lernen, Das ist ja gerade das Problem, dass man nicht mit dem Wörterbuch dann übersetzen kann, einen Brief schreiben kann, sonst kann es sehr böse rauskommen. Sondern man muss immer genau wissen, in welchem Zusammenhang kann ein Wort welche Bedeutung haben. Und das ist in den Bibelsprachen ganz genau gleich. Und diese Eigenschaft der Sprache wird manchmal von Irrlehrern ausgenutzt. Zum Beispiel die Zeugen Jehovas, die kommen an die Tür und die sagen, wissen Sie, dass die Seele sterblich ist? Nein. Ja, aber wenn es jetzt in der Bibel stehen würde, würden Sie es glauben, dass die Seele sterblich ist? Das steht eben nicht in der Bibel. Ja, aber sagen Sie mal, wenn es jetzt stehen würde, wie würden Sie dann reagieren? Ja, ich meine, wenn es in der Bibel steht. Ja gut, und jetzt schlagen wir auf Hesekiel 18. Die Seele, welche sündigt, die soll sterben. Und so haben sie einen geschnappt. Aber das ist die Natur aller Sprachen. Alle Sprachen der Welt sind so aufgebaut, dass man für einen Begriff nicht nur einfach ein Wort hat, sondern ein Wort kann mehrere Begriffe, verschiedene Begriffe bezeichnen. Und wäre das nicht so, könnten wir gar nicht recht umgehen mit der Sprache. Weil dann müssten wir vielleicht 50.000, 60.000 Wörter kennen, um richtig miteinander über alles sprechen zu können. Aber es sieht viel schlechter aus. Die meisten Leute können aktiv nur 9.000 bis 16.000 Wörter verwenden. In ihrer eigenen Muttersprache. Das ist nicht viel. Aber weil es eben eine Mehrdeutigkeit der Wörter gibt, kommen wir auf viel mehr Begriffe. Aber sonst wären wir alle nicht fähig in unserer eigenen Sprache. Intellektuelle, bei denen kann es sein, dass sie bis zu 90.000 Wörter verstehen. Passiv. Aber wenn sie sprechen sollten, wenn sie schreiben sollten, ohne Wörterbuch, sie könnten die nicht herausbringen. Aber wenn sie die Wörter hören, können sie es vielleicht bis 90.000 schaffen. Aber normalerweise also viel, viel weniger. Und darum, das gehört zum Wesen der Sprache. Und deshalb ist es beim Bibellesen wichtig, dass man immer schaut, in welchem Zusammenhang bekommt ein bestimmter Begriff vor. Ja?
In welchem Zusammenhang steht der Begriff im Jakobusbrief, und zwar Kapitel 5? Ich denke gerade von Vers 19 an. Da geht es auch, er wird dessen Seele vom Tode erretten und eine Menge von Sünden bedecken. In welchem Zusammenhang steht da vom Tode erretten? Ist das sowohl als auch?
Ja, im Jakobusbrief geht es ja im ganzen Zusammenhang um praktische Gerechtigkeit im Leben hier auf Erden. Das ist das große Thema im Jakobusbrief. Und dann wird zum Beispiel gerade im Kapitel 5 über die Möglichkeit gesprochen, dass jemand krank werden kann wegen Sünde. Das ist Jakobus 5, Vers 16. Bekennet denn einander die Vergehungen und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Und dann am Schluss des Briefes sagt ihr, jemand, der abirrt und zurückgebracht wird von seinem falschen Weg, da kann man eine Seele vom Tod erretten. Also da geht es weniger um den Gedanken der Ewigkeit, sondern von einem zeitlichen Gericht hier auf Erden. Gut, jetzt gehen wir weiter in Hesekiel 18.
Ja? Ich habe noch eine Schwierigkeit. Im Neuen Testament wird ja von Geist, Seele und Leib gesprochen.
Ja.
Wie ist das Verhältnis Geist-Seele?
Also, um das Ganze noch ein bisschen komplizierter zu machen. Manchmal wird in der Bibel gesprochen über die Person einfach als Seele. Wie da. Die Seele, welche sündigt, soll sterben. Dann wird an anderen Stellen gesprochen über Leib und Seele. An anderen Stellen wird gesprochen über Leib und Geist. Und dann noch eine vierte Möglichkeit über Leib, Geist und Seele. Jetzt ist es so, die Bibel ist geschrieben worden, manch zum Teil in Umgangssprache, zum Teil in dichterischer Sprache und zum Teil in einer gehobenen Schriftsprache. Also wir haben ganz verschiedene Arten von Sprachen. Aber wir haben zum Beispiel in der Bibel nicht, was wir heute nennen, eine wissenschaftliche Sprache. Wissenschaftliche Sprache ist nicht etwas viel Intelligenteres als andere Sprachen, sondern darunter versteht man, in der Wissenschaft versucht man für jeden Begriff, also für jede Idee, ein Wort zu kreieren. Darum hat man so viele neue Wörter kreieren müssen. Ja? In der Chemie zum Beispiel all die verschiedenen Stoffe, das ist ja eine ganze Sprache für sich selbst, weil jeder Stoff muss genau einen Begriff haben. Also da weiß man zum Beispiel, dieser Stoff heißt Lysergsäurediethylamid. Und wenn nur weil es ganz genau so zusammengesetzt ist, wäre es ein bisschen anders, würde man schon wieder anders benennen. Also man sagt nicht einfach ungefähr, das ist so ein Wässerchen oder so, sondern man bezeichnet jeden Begriff mit einem Wort. Warum? Eben dadurch will man die Vieldeutigkeit ausklammern. Aber in der Alltagssprache können wir nicht so sprechen. Darum, die wissenschaftliche Sprache hat an ihrem Platz eine ganz wichtige Funktion. Da will man also die Vieldeutigkeit möglichst ausklammern. In der gehobenen Schriftsprache, in der Umgangssprache und so weiter ist das nicht so. Und darum kann dann, wenn gesprochen wird über Geist und Seele, über Leib und Seele, dann bezeichnet der Leib das, was man betasten kann, und dann Seele ist einfach der Bereich, der irgendwie etwas Zusätzliches ist. Zum Beispiel ein moderner, nicht-christlicher Neurologe würde vielleicht von dem Selbst sprechen. Ja, zum Beispiel John Eccles, dieser bekannte Neurologe, er hat gesprochen über das Selbst. Als Nicht-Christ ist er nämlich zu überzeugen gekommen, man kann den Menschen nicht erfassen, nur mit seinem Körperlichen. Nur ein kleines Beispiel, wo er es gemerkt hat. Zum Beispiel, wenn wir über die Augen kommen ja die Impulse, Lichtimpulse hinein in unseren Sehnerv. Und das sind nur Impulse. Und die werden dann in ganz verschiedene Zentren im Gehirn geleitet. Und am Schluss können wir innerlich ein plastisches Bild zusammenstellen. Mit den Farben, alles stimmt. Dabei, wir haben das Gefühl, wir hätten so Gucklöcher, wo wir einfach da rausschauen. Das ist gar nicht der Fall. Sondern das sind einfach Impulse, die im Gehirn umgesetzt werden und wir sehen das alles so wunderbar. Und dreidimensional. Aber diese Impulse werden nun verteilt im Gehirn und es gibt keine Zusammenführung von all diesen Impulsen. Und das sagt John Eccles, irgendwie ist da etwas Zusätzliches, Immaterielles, was am Schluss alles zusammenführt. Und das bezeichnet er als das Selbst. Ja. Und so könnte man sprechen über Geist, über Körper und Seele. Und dann, wenn gesprochen wird über den Geist und Seele, dann wird beim Geist vielleicht noch mehr der Akzent gelegt auf die Fähigkeit des bewussten Denkens. Und wenn dann die Bibel unterscheidet Körper, Seele und Geist, dann wird bei dem Immateriellen, also beim Nichtkörperlichen, noch genauer unterschieden. Aber es sind ja nicht sehr viele Stellen, die diesen Unterschied machen. Und der Geist ist dann speziell eben diese Fähigkeit des Denkens, des Gott-Erkennen-Könnens, was Tiere zum Beispiel nicht haben. Bei den Tieren wird in der Bibel auch gesprochen über Seele. Also dass auch irgendwie ein Selbst da ist, ja? Und, aber beim Menschen zusätzlich der Geist. Und darum kann man also sagen, einfach so allgemein wird unterschieden zwischen Körper und Seele. Und dann wird manchmal unterschieden mit mehr Betonung auf das Intellektuelle, Körper und Geist. Und wenn dann noch genauer unterschieden wird, Körper, Geist und Seele. Und darum ist also auch da wieder wichtig, jede Stelle für sich anschauen.
Ich hätte noch auf Thema Bewusstsein, wo würden Sie das einordnen jetzt? Bewusstsein in den Geist, in den Körper, also Gehirn oder Seele, und wird es transportiert nachher?
Zum Beispiel, wenn auch unterschieden wird zwischen Geist und Seele in der Bibel, ist die Seele speziell das Ich. Also, ja, das ist natürlich alles miteinander verhängt. Der Mensch ist eine so totale Einheit, das kann man nicht auseinanderreißen. Wird es auseinandergerissen, dann sagt die Bibel, ist der Mensch tot.
Weil die Hirnforscher sind ja gerade dabei, das Ich zu finden im Gehirn, wo das sein könnte.
Ja gut, aber das, sogar eben John Eccles sagt, das kann man nicht im Hirn lokalisieren. Es ist etwas Zusätzliches da, aber alles 100% verhängt mit dem Körper. Wir können das nicht trennen. Und darum sagt die Bibel, der Körper ohne Geist ist tot. Das ist eine Katastrophe, wenn diese Trennung kommt. Aber Gott hat uns geschaffen als eine totale Einheit. Und darum, wenn wir körperlich Schmerzen haben, dann geht auch unser seelisches Empfinden geht runter. Oder durch seelische Zustände können körperliche Krankheiten hervorgerufen werden. Also der Mensch ist wirklich eine wunderbare, von Gott geschaffene Einheit. Und man darf den Menschen sich nie vorstellen wie eine Maschine mit einem Gespenst drin. Oder? Also der Körper ist einfach so eine Maschine und dann hat es dann noch einen Geist drin. Nicht so. Es ist eine vollkommene Einheit. Aber durch den Tod wird sie gespalten. Und die Bibel sagt uns, der Körper stirbt, aber Seele und Geist existiert weiter.
Also auch das Bewusstsein.
Ja. Darum haben wir gelesen in Offenbarung 6, dass diese Seelen von Märtyrern sogar mit Gott sprechen können.
Das ist
ganz erstaunlich. Ja, Christi?
Ich lese noch. Und zwar habe ich eigentlich immer gedacht, der Geist in mir macht es möglich, dass ich überhaupt mit Gott kommunizieren kann.
Ja.
Das ist richtig.
Das ist richtig. Das ist richtig.
Warum habe ich jetzt eigentlich das so viel, das hast du so beim Geist jetzt ein bisschen ausklammert, darum habe ich jetzt müssen das nochmal verstehen.
Also beim Geist habe ich ja gesagt, der Geist hat die intellektuelle Fähigkeit, aber eben gerade dass er die Gotteserkenntnis, habe ich gesagt, ist damit verbunden. Und vielleicht das biblisch noch zu belegen, Römer 8. Vers 16. Da wird in einem Vers der Geist Gottes und unser menschlicher Geist erwähnt. Wer liest?
Der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind.
Ja. Also der Geist Gottes kann unserem menschlichen Geist das Zeugnis geben, zum Beispiel der Gotteskindschaft. Und hätten wir den Geist nicht, den menschlichen Geist, wären wir gar nicht fähig, überhaupt Gottes Erkenntnis zu bekommen. Darum finden wir im Tierreich überhaupt keine Spur des Religiösen. Aber beim Menschen, in allen Kulturen finden wir, dass der Mensch hoffnungslos religiös veranlagt ist. Ja? Und ob er dann in die richtige Richtung sucht, das ist eine andere Frage. Aber der Mensch durch seinen Geist ist ausgerichtet entweder auf Gott oder die Götter. So kann man das sagen. Das geht über den Geist.
Aber auch die Seele ist damit verbunden. In den Psalmen liest man sehr oft, meine Seele lechzt nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Also,
aber da wird dann Seele auch gar nicht mehr unterschieden von Geist, eben, ja. Sondern die Seele ist einfach das Ich.
Genau.
Ja. Darum, wenn zum Beispiel David sagt, lobe den Herrn, meine Seele, und all mein Inneres seinen heiligen Namen. Der bedeutet, meine Seele bedeutet, ich soll den Herrn loben. Das ist die Seele.
Ist es dann nicht falsch, wenn man vom Geist Seele redet?
Nein, in dem Sinn nicht, weil nach 1. Thessalonicher 5, 23 eben wirklich ganz spezifisch unterschieden wird Geist, Seele und Körper. Also kann man sagen, präziser ausgedrückt ist das Immaterielle des Menschen, Geist, Seele zusammen.
Psalm 42 ist eine sehr schöne Stelle. Da heißt es in Vers 1 und 2, wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so schreit meine Seele Gott zu dir. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich dahin kommen, dass ich Gottes Angesicht schaue.
Ja. Also da könnte man für Seele ich oder das Selbst einsetzen. Gut, jetzt haben wir, sind wir eigentlich ausgegangen von diesem Begriff Seele in Hesekiel 18. Wir haben eigentlich gar nicht erklärt, was jetzt Hesekiel 18 bedeutet, sondern jetzt haben wir das gemacht, was man nennen kann, eine Sprungbrettpredigt. Ja, man liest einen Text und spricht dann über etwas ganz anderes.
Steht da in Übereinstimmung mit Hesekiel 3? Sind da diese?
Ja, auf das kommen wir noch. Doch, das ist gut, dass du es erwähnst. Aber natürlich ist es wichtig, dass wir, damit wir den Text hier richtig verstehen, mussten wir den Begriff Seele klären, damit keine falsche Auffassung da hineinkommt. Gut, jetzt haben wir also 1 bis 4 so geklärt. Man hat damals gesagt, eben die Vorväter sind für alles schuld und die Nachkommen müssen dann traurig bezahlen. Und Gott sagt, nein, jeder ist für sich selbst verantwortlich. Jetzt kommen die Verse 5 bis 9. Und Gott erklärt, was in seinen Augen ein Gerechter ist. Da wird also werden ganz konkrete Dinge erwähnt. Wer so nach den Geboten Gottes in dem Gesetz Mose lebt, Vers 5, der ist gerecht. Er soll gewisslich leben, spricht der Herr. Jetzt kommt aber die Situation ab Vers 10 bis 13. Jetzt kann ein Gerechter einen gewalttätigen Sohn zeugen. Kommt dann der Segen des Vaters auf den Sohn? Nein, ganz klar nicht. Und darum, Vers 13 am Schluss sagt, er soll nicht leben. Alle diese Gräuel hat er verübt. Er soll gewisslich getötet werden. Sein Blut soll auf ihm sein. Hier haben wir das Prinzip, das Spurgeon, der bekannte Evangelist, so ausgedrückt hat. Die Gnade fließt nicht in unserem Blut. Also wenn wir bekehrte Christen sind, dann sind das unsere Kinder nicht automatisch. Die nächste Generation muss sich selber bekehren. Es ist möglich, dass Eltern gerecht leben und Kinder fallen voll und ganz in das Böse, in die Sünde. Also, Gott sagt, dann gilt eben nicht das Prinzip der Güte erweist auf Tausende hin. Oder? Das gilt nur der, die mich lieben. Aber wenn ein Sohn sich so abwendet, bewusst von den göttlichen Geboten, dann ist er vor Gott voll verantwortlich für das, was er tut. Und Gott zieht ihn zur Rechenschaft. Haben wir in der Bibel so ein Beispiel, ein krasses Beispiel von diesem Generationenwechsel?
Den Königen. Richter 2, Vers 10.
Fangen wir mal an bei den Königen. David, Salomo, ja, ist vielleicht nicht so krass, weil Salomo, auf den kommen wir später noch. Der hat ja lange ein gerechtes Leben.
Ja, zum Schluss.
Ja, genau, zum Schluss. Aber dieses Problem behandeln wir noch, jemand, der dann gerecht lebt und dann später in Sünde fällt. Dann kommt Salomo.
Wurde er zum Schluss nicht wieder gerechter, Salomo?
Kommen wir vielleicht auch noch auf die Frage zurück. Stellen Sie sie nochmals. Aber jetzt möchte ich zuerst ein krasses Beispiel, ein gerechter Vater, ein wirklich gottloser Sohn.
Hiskia und Manasse.
Das ist aber umgekehrt.
Ja, das mag umgekehrt sein, aber das ist ein Beispiel. Der eine ist gut und der andere ist böse.
Ja, weil auf das Beispiel möchte ich nachher noch eingehen. Es kommt nämlich nachher, ab Vers 14 haben wir noch, und siehe, es zeugt einer einen Sohn, und dieser sieht alle Sünden seines Vaters, die er tut. Er sieht sie und tut nicht dergleichen. Darum möchte ich dann das Beispiel noch aufsparen. Aber nun ganz konkret, ein gottloser Sohn, ein gerechter Vater.
War der Sohn von Manasse nicht ein Gerechter?
Der
Ja, das war dann Josia.
Ja,
Josia. Aber umgekehrt, der Vater soll gerecht sein, der Sohn gottlos.
David und Absalom, Absalom gewesen sein?
Ja, ja, David, Absalom. Das ist ein gutes Beispiel. Absalom, dieser, war ein gottloser Rebell, durch und durch. Und vielleicht sonst noch, also später, also wirklich aus der Königslinie.
Ja gut, Hiskia und Manasse stimmt doch schon, oder? Hiskia war gerecht und Manasse war ungerecht, war böse in Augen des Herrn, steht hier.
Habe ich das verdreht? Ja, hast das du schon richtig gesagt, oder? Du hast gesagt, Hiskia, Manasse. Hast das ja. du gesagt? Ach so. Nein, ich hatte irgendwie plötzlich in Erinnerung, Manasse wäre vorher. Nein, das ist ein ganz gutes Beispiel. Schlagen wir auf, 2. Chroniker.
Chronik.
29. Also Entschuldigung, Isidor. Das war... Liest du gerade 1 und 2? 2. Chroniker 29.
Hiskia wurde König, als er 25 Jahre alt war, und er regierte 29 Jahre in Jerusalem, und der Name seiner Mutter war Abia, die Tochter Zecharias. Und er tat, was recht war in den Augen des Herrn, nach allem, was sein Vater David getan hatte.
Jawohl. Nun, David war ja nicht sein direkter Vater. Im Hebräischen, Vater kann über mehrere Generationen, braucht man das gleiche Wort. Wir würden dann schon von Ur-Ur-Ur-Großvater sprechen. Also, Hiskia war ein Gerechter und schon sein Vorfahr, manche Generationen weiter zurück, David war gerecht. Und da haben wir dieses, der Güte erweist über Tausende hin, hier realisiert. Nun, der nächste nach Hiskia war Manasse. Kapitel 33, 1. Liest du dort?
12 Jahre war Manasse alt, als er König wurde, und er regierte 55 Jahre in Jerusalem. Und er tat, was böse war, in den Augen des Ewigen, nach den Gräueln der Nationen, die der Ewige vor den Söhnen Israel vertrieben hatte.
Jawohl. Ja, und wenn man seine Geschichte weiterliest, Manasse war einer der perversesten von allen Königen Judas. Und hat ein so gutes Beispiel in seinem Vater Hiskia, und es ist möglich, dass der Sohn so pervers wird. Aber Gott hat Manasse für seine Tat verantwortlich gemacht. Nun haben wir in Hesekiel 18, Vers 14... Wie gesagt, den umgekehrten Fall. Bruno liest nochmals Vers 14.
Und siehe, es zeugt einer einen Sohn, und dieser sieht alle Sünden seines Vaters, die er tut. Er sieht sie und tut nicht dergleichen.
Ja. Ja. Und dann Vers 17 am Schluss.
Der wird nicht wegen der Ungerechtigkeit seines Vaters sterben, er soll gewisslich leben.
Jawohl. Nun da ein Beispiel. Nehmen wir doch gerade Josia. 2. Chroniker 34, 1 und 1 bis 3. Liest.
8 Jahre war Josia, als er König wurde, und er regierte 31 Jahre zu Jerusalem und tat, was dem Herrn wohl gefiel, und wandelte in den Wegen seines Vaters Davids und wich weder zur Rechten noch zur Linken. Im 8. Jahr seiner Herrschaft fing er an, obwohl er noch jung war,
den Gott seines Vaters David zu suchen. Und im 12. Jahr fing er an, Juda und Jerusalem zu reinigen von den Opferhügeln und den Bildern der Aschrot und den Götzen und den gegossenen Bildern.
Ja, nun, er war der Enkel von Manasse. Manasse hatte noch einen Sohn zunächst, Amon, Kapitel 33, Vers 21. Liest du es auch noch gerade, wie man wirklich sieht, was das für ein Vater war?
Welche Verse?
33, 21.
Ah ja. 22 Jahre alt war Amon, als er König wurde. Er regierte 2 Jahre zu Jerusalem und tat, was dem Herrn missfiel, wie sein Vater Manasse getan hatte.
Und dann Vers 23.
Aber er demütigte sich nicht vor dem Herrn, wie sich sein Vater Manasse gedemütigt hatte, sondern häufte noch mehr Schuld auf.
Jawohl. Es ist nämlich so, Manasse, dieser perverse Sohn von Hiskia, ganz am Ende seines Lebens hat er Buße getan. Das ist ganz erstaunlich. Auf diesen Fall kommen wir auch noch zu sprechen. Und dann Amon, der war durch und durch eine Katastrophe. Und dann kommt dieser Josia, mit acht Jahren auf den Thron. Und wie alt war er, als er begann, Gott zu suchen?
16.
Ja. Also im 8. Jahr seiner Regierung. Als Teenie. Als Teenager. So schlechte Voraussetzungen und als Teenager. Der Geist Gottes wirkt in seinem Herzen und er beginnt, den Gott seines Vaters David zu suchen. Und mit 20 hat er Konsequenzen gezogen und hat begonnen, das Land vom Götzendienst zu säubern. Nicht ein 40-Jähriger. Ein 20-Jähriger. Das ist ganz eindrücklich. Also hier sehen wir, man kann nicht sagen, meine Vorfahren und so, sondern jede Generation ist für sich vor Gott verantwortlich und hat die Möglichkeit, eben den Gott der Väter zu finden. Ja?
Kann man da nicht die Gene verantwortlich machen?
Ja, eben, jetzt sagst du wieder, wie aktuell Hesekiel 18 ist. Freud hat noch nicht von den Genen gesprochen. Er hat einfach von den Trieben gesprochen, ja? Und die bestimmen den Menschen, aber der Mensch ist eigentlich, der ist einfach quasi ein Opfer dieser Triebe. Und er darf sie ja nicht unterdrücken, sonst gibt es krankhafte Neurosen, ja? Man muss den Trieb ausleben. Aber dann mit der Entdeckung der Gene und der Erbanlagen im Detail ist das natürlich heute der große Hit. Die Gene sind verantwortlich und darum bin ich homosexuell oder so, obwohl es dafür auch gar keinen Beweis gibt. Nein, die Bibel sagt, jeder ist verantwortlich für das, was er tut. Und ich meine, das Problem zeigt sich auch darin, Alkoholsucht wird heute bezeichnet als Krankheit. Wehe, wer sagt, ein Drogensüchtiger sei ein Mensch, der gegen Gott sündigt. Nein, es ist ein armer Mensch. Aber nach der Bibel ist er verantwortlich. Er hat gegen Gottes Gebote gesündigt. Und bei der Alkoholsucht genau gleich. Und es ist ja auch ein Drama. Ein Alkoholsüchtiger sucht ja immer Mitleid. Und das Tragische ist, wenn man das Mitleid ihm schenkt, kommt er von der Sucht nicht frei. Er muss wirklich zu dem Punkt kommen, wo er sich selber nicht mehr bemitleidet. Und es gibt Befreiung. Aber eben das sind Dinge, da muss man schon aufpassen, dass man, wenn man das öffentlich sagt. So aktuell ist Hesekiel 18. Man darf ja das fast nicht mehr öffentlich sagen, dass der Mensch wirklich für das, wo er drin ist, eben vor Gott selber Verantwortung trägt. Ja, es ist Zeit für Pause. Zur Sache. Hesekiel 18. Wir haben nun gar noch gesehen, ein ungerechter Vater, ein gerechter Sohn. Bis Vers 18. Liest nochmals, Bruno, ab Vers 19. Ich sage dann halt.
und sprechet ihr, warum trägt der Sohn die Ungerechtigkeit des Vaters nicht mit? Der Sohn hat ja Recht und Gerechtigkeit geübt, hat alle meine Satzungen gehalten und sie getan, er soll gewisslich leben. Die Seele, welche sündigt, die soll sterben. Ein Sohn soll nicht die Ungerechtigkeit des Vaters mittragen und ein Vater nicht die Ungerechtigkeit des Sohnes mittragen. Die Gerechtigkeit des Gerechten soll auf ihm sein und die Gesetzlosigkeit des Gesetzlosen soll auf ihm sein. Wenn aber der Gesetzlose umkehrt von allen seinen Sünden, die er getan hat, und alle meine Satzungen hält und Recht und Gerechtigkeit übt, so soll er gewisslich leben, er soll nicht sterben. Aller seiner Übertretungen, die er begangen hat, soll ihm nicht gedacht werden. Wegen seiner Gerechtigkeit, die er geübt hat, soll er leben. Habe ich irgendwie gefallen an dem Tode des Gesetzlosen, spricht der Herr, Jehova, nicht vielmehr daran, dass er von seinen Wegen umkehre und lebe?
Ja, jetzt möchte ich gerne ein Beispiel dafür, ein biblisches Beispiel. Ein Gesetzloser kehrt um und bekommt Vergebung.
Eben der Manasse.
Manasse, da haben wir gesagt, am Ende seines Lebens hat er Buße getan. Saulus, ja. Aber jetzt vielleicht noch etwas krasser. Er war immer noch relativ jung, der Saulus. Aber nun wirklich jemand, der so geprägt ist von einem gesetzlosen Leben und dann kommt er zur Umkehr. Ja, natürlich. Lukas 23, der mitgekreuzigte Verbrecher. Lukas 23, lesen Sie das gleich vor, 39 bis 43.
Einer der gehängten Übeltäter aber lästerte ihn: Bist du nicht der Christus? Rette dich selbst und uns. Der andere aber antwortete und strafte ihn und sprach: Auch du fürchtest Gott nicht, da du in demselben Gericht bist. Und wir zwar mit Recht, denn wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Dieser aber hat nichts Ungeziemendes getan. Und er sprach: Jesus, gedenke meiner, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sprach zu ihm: Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradiese sein.
Ja, also das ist sicher das eindrücklichste Beispiel in der Bibel von diesem Fall. Und natürlich sagen viele Menschen, das ist doch ungerecht. Er kann so ein ganzes Leben so gesetzlos sein. Wurde zum Mörder und jetzt wird er quasi freigesprochen. Aber wir werden gleich sehen, Ezekiel, warum Gott das rechtfertigt. Beziehungsweise wir haben schon gelesen, dass Gott sagt: Habe ich irgendwie gefallen an dem Tod des Gesetzlosen? Ich bin also bereit, wenn es irgendwie möglich ist, dass der Gesetzlose Vergebung bekommt, ihm die Vergebung zu geben. Aber er muss echt ehrlich umkehren. Das ist die Sache. Noch nebenbei gesagt, der gehängte Übeltäter hier verweist ja dem anderen, dass er lästert. Aber in Matthäus, in der Parallelstelle, liest man, dass beide gelästert haben. Nun, das sind zwei Momentaufnahmen. Matthäus beschreibt, wie noch beide am Kreuz lästern, aber in diesen Stunden ist die Umkehr bei dem einen geschehen, dass er plötzlich merkt, halt, wir haben verdient, dass wir hier gekreuzigt sind, aber dieser ist unschuldig. Und was in ihm geschehen ist, ist ganz gewaltig. Der spricht zu Jesus, Vers 42, Gedenke meiner, Herr, wenn du in deinem Reich kommst. Ja, was heißt das, wenn du in deinem Reich kommst, deinem Königreich kommst? Nicht, wenn du ins Himmelreich gehst. Wenn du in deinem Königreich kommst. Das heißt, der war überzeugt, dass dieser Gehängte in der Mitte, dass das der König Israels ist, der das Königreich noch aufrichten wird. Also ist ihm offensichtlich schon die Dimension der Auferstehung bewusst geworden. Und er sagt, wenn du dann kommst als König, dann denke an mich. Und der Herr gibt auf diesen Wunsch die Antwort heute. Nicht dann, wenn du in deinem Reich kommst, in der Zukunft. Sondern heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Nicht nur einfach, ich werde deiner gedenken, sondern du wirst mit mir nicht im Reich, sondern im Paradies sein.
Das heißt aber doch, dass der erstens auch die Schriften irgendwie kannte, sonst würde er doch davon nichts gewusst haben.
Ja gut, der kam ja aus einem jüdischen Umfeld. War wohl selber auch Jude. Ja. Und wurde von der römischen Besatzungsmacht eben wegen Rebellion und Widerstand hingerichtet. Und der realisiert, das ist der Messias. Aber das zeigt auch die Echtheit seiner Umkehr, dass er diese Erkenntnis über die Person Christi bekommen hat. Also es geht nicht um billige Gnade, mit der wollen wir nichts zu tun haben, aber mit dieser teuren Gnade, die uns da in diesem Beispiel gezeigt wird. Gut, gehen wir weiter in Hesekiel 18.
Die Echtheit der Umkehr finden wir auch bei Zachäus.
Ja, das wäre auch so ein Gesetzloser. Und worin sieht man sie bei ihm, Lukas 19?
Dass er bereit war, das, was er widerrechtlich genommen hat, wohl vierfältig zurückzuerstatten.
Fünffältig.
Ja.
Und das Gesetz verlangt ja einen Fünftel darüber. Also 20% dazu. Und er sagt, fünfmal gebe ich es. Also er ist weit über die gesetzliche Forderung hinübergegangen. Das bewirkt die Gnade. Die erneuernde Gnade. Ja. Jetzt gehen wir zurück zu Hesekiel 18. Liest Bruno ab Vers 24.
Wenn aber ein Gerechter von seiner Gerechtigkeit umkehrt und Unrecht tut, nach all den Graueln tut, die der Gesetzlose verübt hat, sollte er leben. Aller seiner gerechten Taten, die er getan hat, soll nicht gedacht werden, wegen seiner Treulosigkeit, die er begangen, und wegen seiner Sünde, die er getan hat, wegen dieser soll er sterben. Und ihr sprechet, der Weg des Herrn ist nicht recht. Höret doch, Haus Israel, ist mein Weg nicht recht? Sind nicht vielmehr eure Wege nicht recht? Wenn ein Gerechter von seiner Gerechtigkeit umkehrt und Unrecht tut und um deswillen stirbt, so stirbt er wegen seines Unrechts, das er getan hat. Wenn aber ein Gesetzloser umkehrt von seiner Gesetzlosigkeit, die er begangen hat, und Recht und Gerechtigkeit übt, er wird seine Seele am Leben erhalten. Sieht er es ein und kehrt er um von allen seinen Übertretungen, die er begangen hat, so soll er gewisslich leben, er soll nicht sterben.
Ja, also jetzt haben wir das Umgekehrte. Dazu ein biblisches Beispiel. Salomo, am Ende seines Lebens, wendet er sich sogar ganz den falschen Göttern zu. Sie haben noch eine Frage gestellt zu Salomo. Da habe ich gesagt, die sollen sich später.
Ja genau, also dieser Salomo war ja sehr weise und sehr reich, weil er wohl auch als Sohn Davids in seinem Sinne weitergelebt hat, als guter, gläubiger Mensch. Und aber dann durch diese Königin von Saba war sie, glaube ich, oder mit diesen fremden Göttern, hat er sich ja auch den fremden Göttern zugewendet.
Also nicht mit das hat nichts zu tun mit der Königin von Sheba. Die kam ja einfach, um die Weisheit Salomos zu hören. Aber das ist ja ein positives Beispiel. Aber er hatte viele, viele Frauen aus umliegenden götzendienerischen Nationen geheiratet.
Irgendwie hat er den Götzendienst akzeptiert und dann wohl auch selbst...
Und dann gefördert, jawohl.
Und dann, das ist ja ein eindeutiger Abfall. Ja. Da wollte ich wissen, vielleicht steht es in der Bibel, ich habe es nicht gelesen, ob er vor seinem Tod noch zurückgefunden hat oder nicht und ob er auch unter die Gnade fällt.
Hat jemand eine Antwort dazu? Ist Salomo noch umgekehrt?
Mir ist nicht bekannt.
Also, wenn man 2. Könige liest, 1. Könige und 2. Chroniker, dann liest man nichts davon in der Geschichte dort. Aber...
Prediger.
Wie?
Ein Prediger.
Prediger. Ja. Der Prediger. Was ist das Zeugnis des Predigers? Das Buch des Predigers von Salomo zeigt, da spricht Salomo zum Volk und zeigt, wie er alles Mögliche im Leben ausprobiert hat ohne Gott und wie alles hohl und inhaltslos war. Und am Schluss kommt er zur Hauptaussage, zur Summe von allem und sagt, fürchte Gott und halte seine Gebote. Es hat sich überhaupt nicht gelohnt, all diese vielen Frauen und all dieser Reichtum und so weiter, ohne die Gemeinschaft mit Gott war mein Leben inhaltslos. Und insofern ist der Prediger ein Zeugnis dafür, dass er eine Umkehr erlebt hat am Schluss.
Wo im Buch Prediger?
Also das ganze Buch Prediger ist eigentlich das Zeugnis des alten Salomo, der die Inhaltslosigkeit eines Lebens ohne Gemeinschaft mit Gott eingesehen hat.
Am Ende vom Predigerbuch steht.
Ja, du meinst diesen Schlussvers, ja?
Ja,
Kapitel 12, Vers 18, oder?
Vers 13.
Gut.
Aber wie ist jetzt das bei Saul?
Saul? Was siehst du bei Saul? Positives.
Ja, Saul hat gut begonnen, aber sein Leben in der letzten Hälfte wurde verworfen von Gott.
Jawohl. Also bei Saul ist ja Folgendes zu sagen. Er war eigentlich der König nach den Vorstellungen des Volkes. Und irgendwie war ja das ein Gericht, das Gott Saul Israel gegeben hat. Israel wollte nämlich so sein wie die anderen Völker, auch einen König haben, auch eine Monarchie haben. Und keine Theokratie mehr, keine Gottesherrschaft mehr. Und da hat Gott gesagt, Israel hat mich verworfen und jetzt gebe ich ihnen Saul. Das war ein Mann, ein Kopf größer als alle anderen. Das war so die Vorstellung des Volkes. Wir haben früher immer Probleme gehabt. Jetzt müssen wir einen ganz starken Mann haben, der größer ist als unsere Probleme, dann geht es uns gut. So beginnt das erste Buch Samuel. Und dann kommt das Kapitel 16 mit Goliath. Und da ist Saul dann selber am Ende. Weil ein großer, starker Mann ist nur so lange nützlich, als nicht noch ein Stärkerer kommt, der noch größer ist. Das ist die Pointe von 1. Samuel. Also, ich will damit nur sagen, Saul war also gewissermaßen der Mann nach dem Herzen des Volkes, das Gott abgelehnt hat. Und wenn wir nun schauen, wie Saul überhaupt spricht über Gott, dann fällt auf, kein einziges Mal spricht er von Gott als meinem Gott. Ein Beispiel, 1. Samuel 15. Da überführt der Prophet Samuel ihn der Sünde. Lies jemand Vers 30.
Meines Volkes und vor Israel und kehre mit mir um, dass ich den Herrn, deinen Gott, anbete. Und Samuel kehrte um und folgte Saul nach. Und Saul betete den Herrn an.
Ja. Also, es lohnt sich einmal, die Geschichte Sauls durchzugehen, in all seinen Reden darauf zu achten, wie er über Gott spricht. Dauernd spricht er zu Samuel, dein Gott. Also die persönliche Beziehung, die kann man in seinem Leben nicht nachweisen. Und selbst wenn er sagt, ich habe gesündigt, der nächste Satz, nun ehre mich doch vor den Ältesten, zeigt, was die Buße wert ist. David hat später, als der Prophet Nathan ihn überführt hatte, hat er gesagt, ich habe gesündigt. Und Nathan sagt, so hat auch der Herr deine Sünde weggenommen. Aber der Satz kam bei David nicht, nun ehre mich vor den Ältesten. Also Saul hat gesagt, nun ehre mich. David hat das nicht gesagt. Und noch etwas, David sagt, ich habe gegen den Herrn gesündigt. Ganz interessant, Saul sagt, ich habe gesündigt. David sagt, ich habe gegen den Herrn gesündigt. Er sieht, dass seine Schuld, seine Sünde ist eine Sünde gegen Gott. Vielleicht So in Klammer. Interessant, im Koran wird Sünde immer bezeichnet als Sünde gegen sich selbst. In der islamischen Theologie gibt es einen Begriff der Sünde gegen Gott nicht. Sie sagen, Gott ist so weit über dem Menschlichen, das betrifft ihn gar nicht. Und auch die Josefs Geschichte wird ja ausführlich im Koran erzählt. Und da geht es immer darum, um Sünde gegen sich selbst. Aber das ist gerade der Punkt, dass der Mensch erkennen muss, dass er Gott gegenüber schuldig ist. Dass er Gottes Majestät in den Schmutz gezogen hat. Das hat David erkannt bei Saul. Ich habe gesündigt, nun ehre mich. Also das ist die Tragik bei Saul, dass man in seinem Leben nicht nachweisen kann, dass er wirklich eine Beziehung, eine persönliche Beziehung zu Gott hatte. Aber im Fall von Salomo kann man das natürlich nicht sagen. Bei Salomo sieht man wirklich eine Herzensbeziehung zu Gott, bei dem jungen Salomo. Und trotzdem, Alter schützt nicht vor Torheit.
Und in der Apostelgeschichte 8, Roche, da kommt der Simon, der Zauberer, vor und da heißt es, er glaubte und wurde getauft. Dann sagt Petrus später zu ihm, tue nun Buße und bitte den Herrn, ob er dir vergeben soll. Und dann sagt er, bittet ihr für mich.
Das Jawohl. Ist
die Parallele dazu.
Also du willst damit sagen, das ist auch ein Mensch, der gar keine persönliche Beziehung hatte, oder?
Ja, der nicht sagen konnte, ja gut, ich habe gesündigt, jetzt bitte ich Gott um Vergebung.
Jawohl.
Erledigt das für mich, ich brauche einen Priester.
Ja, sehr gut. Aber interessant, es war ein Gläubiger. Simon selbst glaubte.
Ja.
Und ist auch getauft worden. Aber ob der wiedergeboren ist, das ist eine ganz andere Frage. Also man kann gläubig sein, ohne wiedergeboren zu sein. Ein ganz klares biblisches Beispiel. Im Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld in Lukas 8, schlagen wir das kurz auf, da werden ja die Herzen der Menschen verglichen mit vier verschiedenen Arten von Böden. Der Same, ein Bild des Wortes Gottes, fällt auf diesen verschiedenen Boden, auf den Weg, auf das Steinige, Felsen, unter die Dornen und in die gute Erde. Und der Herr erklärt, nur der Same, der in die gute Erde fällt, da kommt es wirklich zur Frucht für Gott. Und jetzt lesen wir von dem Felsen, Lukas 8, 13.
Die aber auf dem Felsen sind die, welche auf wenn sie hören, das Wort mit Freuden aufnehmen, und diese haben keine Wurzeln, welche für eine Zeit glauben und in der Zeit der Versuchung abfallen.
Ja, also interessant, sie nehmen das Wort Gottes mit Freuden auf, sie haben aber keine Wurzeln. Sie glauben für eine Zeit. Und dann fahren sie wieder ab. Aber nur bei der guten Erde, Vers 15, liest du das auch noch, Harry?
Ja. Das in der guten Erde aber sind diese, welche in einem redlichen und guten Herzen das Wort, nachdem sie es gehört haben, bewahren und Frucht bringen mit Ausharren.
Jawohl. Also kann man sagen, es gibt Gläubige, die sind nicht wiedergeboren. Und darum müsste man auch sagen, wenn man, der Satz, ein Gläubiger kann nicht verloren gehen, ist eigentlich nicht korrekt. Man müsste sagen, ein von Neuem Geborener, ein, der als Gott geboren ist, der kann nicht verloren gehen. Denn das sagt die Schrift ganz klar. Wer von diesem Brot isst, wird leben in Ewigkeit. Oder Johannes 10, 27, niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Römer 8, am Schluss, es gibt nichts, was uns von der Liebe Gottes scheiden könnte. Diejenigen, die in Christus sind. Also, ein Wiedergeborener kann nicht verloren gehen, aber es gibt solche, die erscheinen als Gläubige, sind aber nicht wiedergeboren. Das Problem ist natürlich, dass wir das letztlich nicht immer erkennen können. Wir können uns irren in jemandem, der nicht wiedergeboren ist, und wir denken, das ist ein echter Gläubiger. Wir können uns aber auch irren in jemandem, der wirklich einmal ein Neugeburt erlebt hat und wir denken, das ist kein echter Gläubiger. Das ist klar. Und im Fall von Simon, dem Zauberer, ist interessant, dass sogar der Apostel Petrus und Johannes, die haben den getauft. Die hatten also nicht auf Anhieb erkannt, dass das faul ist bei dem.
War das nicht Philippus, der getauft hatte?
Also Philippus, ja, hatte sie getauft, aber dann kamen ja, stimmt, aber dann kamen Petrus und Johannes dazu. Richtig, die kamen ja erst nachher dazu. Philippus hat sie getauft. Ja, da müssen wir also korrekterweise sagen, Philippus, der Evangelist, hat ihn getauft und hat nicht festgestellt, dass das bei Simon falsch war. Ja. Ja. Und dann kamen die beiden Aposteln und schließlich ist dann das offenbar geworden. Genau.
Roger, ich habe gleich noch Mühe mit dem Saul. Und zwar steht irgendwo, ich weiß, aber ich habe es jetzt nicht gefunden, steht irgendwo noch, dass Gott ihm ein anderes Herz gab.
Ah, ja, das war aber dort, das war ja diese Zeit, wo der Geist Gottes über Saul gekommen ist. Mhm. Und dadurch ist Saul ganz verändert worden. Aber interessant ist dieser Ausdruck im Hebräischen dort, wo der Geist Gottes über ihn gerät, ist nicht der übliche Ausdruck wie sonst bei den Propheten, wenn der Geist Gottes über sie kommt. Er kommt zum Beispiel noch vor bei Simson. Ja. Interessant, und noch bei Bileam. Ganz interessanter Ausdruck, der Geist Gottes gerät, und es sind gerade solche Personen, wo wir uns fragen müssen, ja, aber da ist etwas nicht in Ordnung. Also ein souveränes Wirken Gottes, dass Gott durch den Heiligen Geist bei diesen Menschen gewirkt hat, obwohl diese Menschen gar nicht in Ordnung waren. Und da wird dieser Ausdruck gebraucht, der Geist Gottes gerät über ihn. Und sonst bei den Propheten haben wir andere Ausdrücke. Und das zeigt also, dass Gott in seiner Souveränität, wie ein Bileam, konnte er auch einen Saul so verändern, obwohl sein Herz im Innersten nicht erneuert war. Aber jetzt noch etwas ganz Wichtiges. In Hesekiel 18 geht es nicht um die Frage des ewigen Heils. In Hesekiel 18 geht es darum, jemand lebt gerecht hier auf Erden und Gott verschont ihn vor dem Gericht des Todes. Jemand lebt in der Sünde und Gott bringt den Tod, den leiblichen Tod, als Gericht über ihn. Jemand lebt gerecht und dann ungerecht und er muss sterben. Es geht überhaupt nicht um die Frage des ewigen Heils, sondern es geht um die Frage, wie Gott regiert hier auf der Erde. Es ist ganz wichtig, dass wir also es geht hier um die Regierungswege Gottes auf Erden und nicht um das ewige Heil. Weil wenn wir das noch vermischen, dann bringen wir die ganze Sache durcheinander. Denn auch im Neuen Testament finden wir, dass Selbstgläubige in ganz speziellen Fällen mit dem Tod bestraft worden sind. 1. Korinther 11, können wir das mal aufschlagen? Da geht es um das Abendmahl, das in Korinth so auf schändliche Weise gehandhabt worden ist, dass Paulus sagt, da hat Gott eingreifen müssen. Liest jemand 1. Korinther 11 ab Vers 29? Oder Vers 27?
Wer also unwürdig das Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, wird des Leibes und Blutes des Herrn schuldig sein. Der Mensch aber prüfe sich selbst, und so esse er von dem Brot und trinke von dem Kelch. Denn wer isst und trinkt sich selbst Gericht, wenn er den Leib des Herrn nicht richtig beurteilt. Deshalb sind viele unter euch schwach und krank, und ein guter Teil wird entschlafen.
Also, ein guter Teil entschlafen, das heißt, sind gestorben. Jetzt kann man sich fragen, ja, waren die vielleicht nicht gläubig? Vers 31.
Wenn wir uns aber selbst beurteilen, so würden wir nicht gerichtet. Wenn wir aber von dem Herrn gerichtet werden, so werden wir gezüchtigt, damit wir nicht mit der Welt verurteilt werden.
Ah, jetzt wird deutlich. Es geht nicht, hat nichts zu tun mit der ewigen Verdammnis. Er sagt gerade von diesen gläubigen Korinthern, die haben die Zucht Gottes erlebt, die Zucht des Herrn, damit sie gerade eben nicht einmal mit der Welt verurteilt werden. Also die Welt wird verurteilt, Offenbarung 20, vor dem großen weißen Thron. Da geht es um das ewige Gericht. Und da wird gerade gesagt, nein, das ist eine Zucht des Herrn, die nichts zu tun hat mit dem Gericht der Welt. Also darum ist es wichtig, dass man diese Bereiche ganz klar unterscheidet. Da geht es um die Regierung Gottes hier auf Erden, nicht um das ewige Heil.
Es gibt auch noch einen Ausdruck im 1. Johannes 5, Vers 16. Wenn jemand seinen Bruder sündigen sieht, eine Sünde nicht zum Tode. Und so weiter. Gibt's
das auch. Ja, also dieser Ausdruck, eine Sünde zum Tode, da geht es auch um den körperlichen Tod. Das, was wir haben in 1. Korinther 11.
Das heißt also, der Herr greift ein, damit es mit dem nicht noch schlimmer wird. Kann man das so sagen?
Ja, beziehungsweise auch der Grundsatz, auf das auch die übrigen Furcht haben. Das kann auch ein Exempel sein. Wir haben ja das Beispiel Ananias und Sapphira in Apostelgeschichte 5. Ganz am Anfang der Geschichte der Kirche. Die sind beide gestorben und dann heißt es, über alle kam große Furcht. Weil man realisiert, wie heilig ist Gott und wir können mit Gott nicht ein Spiel treiben.
Und doch gibt es das aber heute auch unter Gläubigen, dass sie über einen ganzen Zeitraum hinweg in irgendwelchen speziellen Sünden leben und drin beharren.
Ja.
Obwohl sie auch ermahnt werden.
Ja, ja.
Und die fallen auch nicht tot um, gell?
Nein, aber... Ja, wobei, das gibt es natürlich schon.
Dass sie sterben.
Ja. Also es gibt Fälle, wo auch der Betreffende das erkennt, dass das im Sterben, dass es eine Zucht Gottes ist. Es geht ja nicht darum, dass wir andere beurteilen. Es geht einfach darum, dass wir das Prinzip wissen, dass das möglich ist. Und natürlich wissen wir, dass es noch so viele andere Gründe gibt, warum jemand krank sein kann, das überhaupt nichts mit Sünde zu tun hat. Das ist ja klar. Aber dass es diese Möglichkeit gibt, das müssen wir anerkennen. Und dann weiter bei Gläubigen, die in der Sünde verharren, wenn man dann den ihren Lebensweg sieht, dann sieht man doch normalerweise sehr deutlich die Zucht Gottes in ihrem Leben.
Chaotisch oft.
Ja eben. Das ist Gottes Hand, die was eine sehr ernste Sache ist. Und das erleben wir auch heute noch. Also eben mit der Gnade darf gespielt werden. Das ist...
Liegt da nicht eine Gefährlichkeit jetzt drin in dem Gesagten, obwohl es wahr ist, dass man vielleicht falsch urteilt, falsche Schlussfolgerungen zieht, wie es die drei Freunde von Hiob getan haben.
Ja, 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 darum sage ich ja, es geht nicht darum, dass wir das jetzt beurteilen können, sondern es geht darum, dass wir wissen, dass es diese Möglichkeit prinzipiell gibt. Aber darum habe ich auch gleich hinzugefügt, die Bibel unterscheidet noch viele verschiedene Arten, warum Gott jemanden leiden lässt. Paulus sagt, er hat ein Leiden gehabt, damit er nicht hochmütig wird. Das war präventiv. Johannes 9 sagt der Herr, der Blindgeborene. Das hat nichts mit Sünde zu tun, sondern es geht um die Herrlichkeit Gottes. Und so können wir weiterfahren. Hebräer 12 sagt, wir alle Gläubigen brauchen Gottes Erziehung und Zucht, damit wir in der Heiligkeit Fortschritte machen. Da geht es nicht um die gleiche Sache wie in 1. Korinther 11. Also müssen wir ganz differenziert die Dinge auseinanderhalten. Ja?
Wer ist denn dann in 2. Petrus 2 gemeint, Vers 12?
Da geht es ja um solche, die abfallen, aber nicht wirklich Leben hatten. 2. Petrus 2, Vers 12.
Ja, also, ich glaube, es geht schon
18. Ja, eben, da geht es um Verführer und Verführte. Und dann heißt es schließlich Vers 20, kann das jemand lesen?
Denn so sie entflohen sind im Unfall der Welt durch die Erkenntnis des Herrn,
und Heiland des Jesu Christi, werden aber wiederum in denselben verflochten und überwunden, ist mit ihnen das letzte Ärger geworden als das erste.
Noch Vers 21.
Denn es wäre ihnen besser, dass sie den Weg der Gerechtigkeit nicht erkannt hätten, als dass sie ihn erkennen und sich kehren von dem heiligen Gebot, das ihnen gegeben ist.
Noch Vers 22.
Es ist ihnen widerfahren, das wahre Sprichwort, der Hund frisst wieder, was er gespien hat, und die Sau wälzt sich nach der Schwemme wieder im Kot.
Ja, da geht es nicht um Menschen, die von Neuem geboren worden sind. Denn Petrus sagt, sie sind der Befleckung der Welt entflohen durch die Erkenntnis des Herrn. Nicht durch Buße und Neugeburt. Sie haben einfach den Herrn erkannt als den Wahren und haben sich dann den Christen angeschlossen, aber sind dann nachher wieder zurück in die Sünde gegangen. Und darum sagt er wieder Vers 21, es wäre ihnen besser, den Weg der Gerechtigkeit nicht erkannt zu haben. Es geht wieder um es ist eine Erkenntnis, eine Erleuchtung, kann man sagen, aber nicht eine Wende. Als nachdem sie ihn erkannt haben, umzukehren. Dreimal wird von Erkenntnis gesprochen und kein einziges Mal über neues Leben und so weiter. Oder echte Buße oder irgend so etwas.
Okay, nochmal eine Frage. Ja? Die Bibelstelle, wie hieß 1. Petrus?
2. Petrus 2, 20 und folgende.
Danke.
Aber sonst wird doch das Wort erkennen oft dafür verwendet, für wirklich eine innige Beziehung zu Jesus. Ich habe euch nie erkannt oder ich habe euch erkannt.
Ja, das stimmt, aber...
Warum muss man jetzt hier sehen, ich meine, gut, wir haben den Urtext natürlich nicht oder können den nicht lesen, aber hier steht eben auch erkennen und dann könnte man doch meinen, sie haben also den Herrn erkannt und sind wieder abgefallen.
Gut, aber auch selbst in der Bibel wird der Ausdruck erkennen manchmal gebraucht im Sinn von einer Beziehung und manchmal einfach quasi intellektuell.
Also hier wäre es intellektuell.
Ja, vom Zusammenhang her, denn wenn er sagt, es wäre besser, sie hätten es nie erkannt, dann wird deutlich, die haben wirklich gar nichts Gutes dadurch gewonnen.
Man kann es nur jetzt feststellen.
Durch den Zusammenhang. Und was mir wichtig war, ist eben, dass der Begriff erkennen gebraucht wird und nicht ein deutlicher wie, sie haben Leben oder sie haben den Heiligen Geist empfangen und so weiter. Oder sie haben Buße getan, sondern einfach nur Erkenntnis. Es ist das gleiche wie in Hebräer 6. Auch dort wird gesagt, Menschen, die einmal erleuchtet waren, geschmeckt haben das gute Wort Gottes und dann wieder abfallen, sie können nicht mehr zur Buße erneuern. Es wird auch wieder gesagt, erleuchtet, nicht sie haben Leben bekommen. Erleuchtet, sie haben es gesehen, sie haben geschmeckt, nicht mal gegessen. Nur den guten Geschmack genossen. Und darum sind das auch wieder Dinge, die zeigen, das ist nur äußerlich, da ist nicht innerlich etwas geschehen. Ja.
Und meine Frage ist eigentlich, Vers 6, da heißt es, und dann doch abgefallen sind, wiederum zu erneuern zur Buße, sie, die für sich selbst den Sohn Gottes abermals kreuzigen und zum Spott. Meine Frage, wie kann jemand, der Jesus nicht angenommen hat, dieses Opfer nicht für sich persönlich angenommen hat, den Sohn Gottes erneut kreuzigen?
Also hier geht es ja darum, ich muss erklären, ich habe nur gesagt, erleuchtet und geschmeckt. Und jetzt kommt noch drittens, Hebräer 6, Vers 4, teilhaftig geworden Heiligen Geistes. Übrigens nicht des Heiligen Geistes. Im griechischen Grundtext fehlt der bestimmte Artikel.
Dann steht es.
Ja, also das, in der alten Elberfelder ist das noch gekennzeichnet gewesen, dass der Artikel fehlt. Im Grundtext fehlt er, also teilhaftig Heiligen Geistes. Nun, teilhaftig Heiligen Geistes wird jeder Mensch, der unter die Wirksamkeit des Geistes Gottes kommt. Der Jesus sagt in Johannes 16, der Geist Gottes, der Heilige Geist, wenn er gekommen sein wird, wird er die Welt überführen von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Von Sünde, weil sie nicht an mich glauben und so weiter. Also der Mensch, der unter den Einfluss des Geistes Gottes, verbunden mit dem Wort Gottes, kommt, wird teilhaftig der Wirkung des Heiligen Geistes. Das hat aber nichts damit zu tun, dass er den Heiligen Geist innewohnend hätte. Darum also, teilhaftig geworden Heiligen Geistes bedeutet, sie sind unter die Wirksamkeit und die starke Wirksamkeit des Heiligen Geistes gekommen. Und schließlich haben sie Jesus Christus trotzdem voll bewusst verworfen. Das heißt, ihn wieder kreuzigen. Also ihn verwerfen in dem Sinn, dass sie sagen, es war eigentlich richtig, dass dieser Mann ans Kreuz kam.
Ich glaube, worauf sie hinausgeht, hier steht in der Elberfelder, wiederum zur Buße erneuern, Vers 6. Das heißt, es klingt ja so, wie wenn die bereits einmal zur Buße erneuert wurden und es jetzt darum geht, dass sie, nachdem sie abgefallen waren, eventuell das nochmal in Anspruch nehmen würden. Und das können sie eben nicht.
Ach so.
Und das klingt
natürlich. War das die Frage, Magnus?
Ja, so habe ich es
gemeint. Aber eben.
Das klingt schon stark nach.
Ja, aber da wird deutlich, dass es eben nicht in die Tiefe gegangen ist, durch die Ausdrücke erleuchtet, geschmeckt. Und eben wird nicht der Ausdruck gebraucht, sie sind von Neuem geboren und so weiter. Und darum können solche dann, die ganz bewusst und endgültig Christus verwerfen, die können dann nicht wieder zurückkommen.
Muss man also annehmen, dass es auch eine Buße gibt, die eben keine echte Buße ist.
Ja, ja, wie eben bei Saul. Ja, bei Saul. Ich habe gesündigt, das war Buße. Aber es war keine echte, in die Tiefe gehende Buße, ja.
Wissen das bei Simson mit der Buße?
Ja, bei Simson.
Er hat ja ein ziemlich eigensinniges, lustbetontes Leben geführt.
Ja.
Ich weiß nur, da 3-4 Mal der Geist Gottes kam über ihn.
Aber eben geriet über ihn. Das gleiche Wort wie bei Biliam.
Ist er nicht wieder geboren in unserem Sinne? Er wird im Hebräer immerhin als Glaubensheld
aufgeführt. Ja. Wenn wir nur den Text hätten in Richter, da kann man also nur irgendwie sagen, das war ein Mensch, der dauernd im Fleisch gelebt hat. Ja? Und allein der Hebräerbrief macht das ganz deutlich, weil er doch unter die Gläubigen gerechnet wird. Also dass Gott Gutes in diesem Leben gesehen hat, obwohl der Richter selber eben, er war eine totale Katastrophe. Und ich muss vielleicht noch ganz kurz erklären, im Buch der Richter haben wir 6-7 Mal, wie das Volk abfällt. Und die sind alle in einer Spiegelstruktur angeordnet, im Buch der Richter. Simson ist der letzte Richter und er spiegelt sich mit dem ersten Richter. Beim ersten Richter ging es darum, das Volk hat versagt auf dem Gebiet der Ehe. Sie haben götzendienerische Frauen geheiratet. Und der erste Richter, Othniel, war ein Vorbild auf dem Gebiet der Eheschließung mit Aksa. Der holt das Volk aus dieser Not heraus. Der letzte Richter hat selber Probleme auf dem Gebiet, wo das Volk am Anfang Probleme hatte. Um zu zeigen, wie im Buch der Richter geht alles abwärts. Alles abwärts. Und darum, Simson war eine Katastrophe. Also er war auf so tiefem Niveau als letzter Richter in dem Buch, wie das Volk beim ersten Abfall.
Heißt das nicht, dass wir vorsichtig sein müssen, wie wir andere beurteilen,
ja,
in der Gemeinde oder so?
Ganz klar.
Ja, der ist ja nicht rechtlich geboren, wenn der sowas macht.
Ja, klar. Aber auf der anderen Seite bleibt natürlich die Verantwortung der Gemeinde, mit der Gemeindezucht. Wenn jemand in der Sünde lebt, dann können sie ihn nicht aufnehmen in die Gemeinschaft am Abendmahl. Da hat die Gemeinde Verantwortung. Aber es geht nicht darum, dass wir wissen können, ist er jetzt nun wirklich wiedergeboren oder nicht. Es geht darum, lebt er in der Sünde oder nicht. Und das können wir beurteilen.
Und müssen das auch.
Müssen das auch beurteilen. Das heißt können. Auch da kann man sich natürlich schwer irren. Aber da hat man wenigstens, das ist etwas, was greifbar ist. Wenn man das Leben von jemandem kennt, wird es greifbar. Aber wenn es darum geht, um die Frage, ist er wiedergeboren oder nicht, da können wir uns einfach irren. Gut, wir wollen aber ganz kurz noch fertig machen mit Ezekiel 18.
Ich dachte, da war noch eine Frage.
Ja?
Zu Ezekiel 18.
Ja.
Und da haben wir jetzt geklärt, wie das aussieht, wenn einer ungerecht ist und was das Sterben bedeutet.
Ja.
Aber das heißt es in Vers 27, er wird seine Seele am Leben erhalten. Wenn es nicht um das ewige Heil geht, heißt es einfach, er wird länger leben als sonst.
Ja, ja, ganz genau. Er wird nicht durch göttliches Gericht hinweggerafft. Darum geht es.
Da hätte ich jetzt eine Frage zum Jonathan.
Ja.
Wieso musste der mit Saul sterben?
Ja gut, die Regierungswege Gottes sind natürlich nicht so, dass wir sie einfach quasi in eine einfache Formel entweder so oder so fassen können. Und das merken wir auch in unserem Leben. Es ist nicht so, dass wir sagen können, jemand, der gerecht lebt, hat ein gutes Leben, jemand, der ungerecht lebt, der hat einfach prinzipiell ein schlechtes Leben. Also es gibt, die Bibel zeigt noch viele andere Faktoren, die in den Regierungswegen Gottes eine Rolle spielen. Aber hier geht es einfach darum, das Grundprinzip. Jeder ist für sich verantwortlich. Und Gott, wenn er eingreift, dann macht er den Menschen für das, was er tut, verantwortlich und nicht seine Vorfahren und seine Umwelt, sondern jeder steht vor Gott und Gott zieht jeden zur Rechenschaft. Das ist das Grundprinzip, oder? Aber dann kommen noch zusätzliche Faktoren hinzu, die Wege Gottes ausmachen. Und schließlich führt das uns dazu, wie Paulus am Ende von Römer 11, wie unausforschlich sind seine Wege und unausspürbar. Also das Ganze ist nicht einfach, das Leben ist nicht einfach. Aber die Bibel zeigt uns Prinzipien, die uns helfen, eben Licht in das scheinbare Wirrwarr hineinzubringen.
Ja? Haben wir es hier mit den verborgenen Regierungswegen Gottes zu tun? Ich denke, es gab die Brücke zu Asaph. Das war ja auch ein Problem für ihn.
Ja, ganz warum genau. Ganz genau. Gut, aber wir kommen vielleicht nächstes Mal. Bei Kapitel 19 können wir darauf zurückkommen, denn 19 schließt überraschenderweise, auf den ersten Blick meinen wir etwas ganz anderes, nochmals an Kapitel 18. Also machen wir nur ganz schnell fertig. Israel hat also reagiert auf diese Erklärungen Gottes und hat gesagt, die Wege Gottes sind nicht recht. Und so ist es auch in unserer Gesellschaft. Viele Menschen klagen Gott an und sagen, Gott handelt nicht recht. Aber wenn man dann schaut, wie ist dann ihr Leben, dann kommt es genau auf das heraus, was Gott sagt, sind nicht vielmehr eure Wege nicht recht. Also wenn wir in der Sünde leben, dann können wir Gottes Wege erst recht gar nicht verstehen. Da besteht ein Zusammenhang. Und Gott ruft dann nochmals auf zur Umkehr, Vers 30, kehrt um und wendet euch ab von allen euren Übertretungen. Und erstaunlicherweise in Vers 31 sagt er, schafft euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Wir werden später sehen in Hesekiel 36, wo wir die Lehre der Neugeburt im Alten Testament finden. Er sagt Gott, ich werde ihnen ein neues Herz und einen neuen Geist geben. Warum heißt es hier, schaffet euch ein neues Herz und einen neuen Geist? Das ist doch Gottes Werk. Warum wird es hier den Menschen befohlen?
Damit er sich zu Gott wendet, der es eben dann macht.
Ja. Das ist die Verantwortung des Menschen. Die Verantwortung des Menschen bleibt bestehen. Es ist Gottes Werk, dass ein Mensch zur Bekehrung kommt. Und trotzdem heißt es, dass der Mensch sich bekehren muss. Das sind die beiden Seiten. Und so heißt es in Jeremia 31, bekehre mich, auf dass ich mich bekehre. Das ist die Antwort. Wir könnten uns nicht bekehren, wenn Gott nicht zieht und die Bekehrung bewirkt. Aber der Mensch ist verantwortlich, auch bei der Bekehrung. Es geht also nicht so, dass man sagen könnte, in einem überzogenen kalvinistischen Denken, es ist alles Gottes Werk, Bekehrung hat mit mir nichts zu tun. Nein, Gott sagt hier, schafft euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Und das ganze Kapitel schließt, denn ich habe kein Gefallen am Tod des Sterbenden, spricht der Herr, der Ewige, so kehrt um und lebet. Das zeigt uns das Wesen Gottes. Gott ist ein Gott der Liebe, er will nicht das Gericht. Aber wenn der Mensch nicht will, dann muss er ihn richten.
Dieses neue Herz ist es, die Stelle, wo der Jesus von Nikodemus sagt, ihr müsstet von Neuem geboren werden.
Ja.
Und er wusste nicht, wie das funktioniert.
Ja, genau.
Er hätte es wissen können aus Hesekiel 38.
Hesekiel 36. Da kommen wir da noch drauf und wir machen dann eine Verbindung. Eins ums andere, wir können nicht alles in einer Bibelklasse reinpacken. Gut, wollen wir noch beten zum Schluss.